Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Unser Podcast dient eurer und unserer Unterhaltung. Wir lieben satirische Leichtigkeit und Selbstironie. Nehmt uns also bitte mit einer Prise Humor. Los geht's.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlästern. Eine der letzten Folgen von uns als Schwesterlästern, aber keine Panik. Es wird uns weitergeben, aber wir werden vielleicht bald anders heißen, nicht wahr?
Richtig. Wir debattieren noch wie, aber auf jeden Fall anders.
Ja, also ich glaube, wir haben schon einen Namen gefunden. Wir, das sind Stefanie Ferch und ich, Viviane Wildes-Gibitzki, und wir versorgen euch wöchentlich mit dem Neuesten aus Marketing, dem Internet und der Popkultur, weil das können wir. Und wir haben auch diese Woche wieder wunderschöne Themen mitgebracht. Ich möchte dich aber vorher fragen, Stefanie, weil ich sehe dich so verschwommen, deswegen kann ich es nicht richtig erkennen. Geht's dir gut?
Ich würde mal nach einem kurzen drüber nachdenken mit einem Ja antworten. Ich hoffe, bei dir ist es ebenso.
Das ist sehr, ja, mir geht's immer super gut. Ich habe zwei Kinder. Was soll ich denn da antworten? Einschub. Ich habe zwei kleine Kinder. Natürlich geht's mir super gut. Ich bin nie müde. Ich bin das blühende Leben. Und ich habe ganz viel Zeit für mich selbst, weil Mama sein ist keine Arbeit.
Jede Menge Me-Time.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. Nee. Also wir lassen das Palaber sein und fangen direkt an mit richtig krassen Themen. Das wird jetzt sehr, sehr unangenehm, insbesondere für die Gen Z, ja, für die Generation Z. Und zwar ist das eine Neuigkeit aus Griechenland. Die Bild-Zeitung und das Qualitätsmedium vor dem Herrn titelt: Moment. Griechen führen 6-Tage-Woche ein. Da denkt man sich, was ist denn da los? Das kann doch gar nicht sein. 6-Tage-Woche arbeiten? 6 Tage arbeiten? Das ist nicht möglich. Wir hier in Deutschland, wir verhandeln gerade die 0-Tage-Woche. Ja, wie können die denn? Sind die doof? Ja, kein Wunder, dass die pleite gegangen sind, wenn die, also was für Ideen die haben.
Das ist ein Ausbeuterstaat. Das ist einfach ein Ausbeuterstaat, so würde ich es mal nennen. Das eigentlich Lustige ist ja auch, dass wir ja irgendwie, also ich würde mal sagen, mindestens seit der Finanzkrise immer so sehr lächeln über Griechenland. Ne? Ich glaube, das hat sich da so ein bisschen in dem Zuge eingebürgert. Und lustig ist es eigentlich gar nicht, weil ich musste trotzdem schmunzeln. Für Griechenland sagt der IWS, also der Internationale Währungsfonds, für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 3% heraus. Ich weiß gar nicht, ob jeder hier weiß, wie es für Deutschland aussieht. Da sind wir bei 0,3%. Also insofern sollten wir halt wirklich schauen, ob wir so diejenigen sind, die sich über Länder wie Griechenland wirklich lustig machen sollten, auch an der Stelle mal wieder.
Ja nun, aber böse Zungen können behaupten, Griechenland hat ja auch noch wirklich einiges an Potenzial.
Ne? Ja, das kann durchaus sein, aber ich sag mal so.
Also so ist es ja nicht.
Aber ich sag mal so, mit der 6-Tage-Woche sind sie näher dran als mit unserer 0-Tage-Woche, ne?
Aber was steckt denn hinter der 6-Tage-Woche? Genau. Erklär doch mal bitte.
Also vielleicht noch mal kurz auch so ein Abriss. Also es wird ja hier in der Tat auch sehr ernsthaft, wie das immer so in Deutschland ist, darüber debattiert, ob man zu dieser 4-Tage-Woche wechseln soll. So, und das hat ja unterschiedliche Versatzstücke. Zum einen muss man sagen, gilt das nicht für jede Branche. Ja, das ist genauso wie mit dem Homeoffice. Das ist nicht für jede Branche so zu bewerkstelligen. Zumindest aktuell noch nicht.
Ja, zumindest also für Feuerwehrleute zum Beispiel. Homeoffice ganz schwierig.
Ja, Homeoffice schwierig. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Wir können heute nicht. Wir haben 4-Tage-Woche eigentlich.
Kommt dann auf dem AB. Sorry, heute.
Wir melden uns Montag.
Heute Me-Time. Ja, nee, Spaß beiseite. Also dann werden ja jedes Mal von der einen Partei wird gesagt, ja, aber es gibt ja super viele Statistiken, dass man genauso effizient und effektiv arbeitet, wenn man nur 4 Tage die Woche arbeitet. Finde ich insofern immer ganz witzig, weil das mag ja bei dem einen oder anderen stimmen. Also ich würde mal jetzt sagen, bei mir stimmt das zum Beispiel potenziell auch. Es gibt aber durchaus ja auch einige Leute, bei denen das nicht stimmt. Ja, und es, also dieser Anspruch, ja, jeder hat einfach Aufgaben und wann er die erfüllt, ist egal. Da würde ich auch grundsätzlich erstmal einen Haken dran setzen. Ne? Also das war bei meinem Team, hatte ich auch, war es mir völlig Jacke wie Hose, ob die das morgens, mittags oder abends machen. Solange sie halt das tun, was sie tun sollen, in dem Zeitraum, in dem sie es tun sollen, war mir das egal. Das setzt aber natürlich relativ viele Punkte meines Erachtens voraus, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Naja, und In der Zeit, in der wir uns über die Viertagewoche unterhalten, hat Griechenland eben gesagt, ja, da würden wir doch mal glatt einen anderen Weg einschlagen. Und das in der Tat auch so, dass sich das, und das vergessen ja auch in diesem Land hier immer wieder Menschen, dass wenn man jetzt zum Beispiel auch am Wochenende in Deutschland arbeitet, und ja, das gibt es wirklich, ja, im Einzelhandel unter anderem, dann ist es ja nicht so, als ob man gleich viel Geld bekommen würde. Das heißt, man bekommt dann ja, wenn man am Wochenende arbeitet, mehr Geld als in der Woche. Ne, das vielleicht nur nochmal so zur Aufklärung für den einen oder anderen. Auch in Griechenland soll sich das ja für die Angestellten dementsprechend lohnen. Chefs müssen für den 6. Tag, jetzt kommt's, 40% mehr Gehalt überweisen. Fällt der 6. Arbeitstag auf einen Sonntag oder einen Feiertag, bekommen die Griechen sogar noch 75% Prämie. Also für den Tag insgesamt 115% mehr Geld. Würde ich aber sagen,
das ist doch mal was.
Lohnt sich für den einen oder anderen, ja, oder die ein oder andere.
Ich finde vor allem auch den Fakt interessant, Griechen zählen neben den Polen zu den fleißigsten in Europa. Die Griechen arbeiten durchschnittlich 36 Arbeitsstunden pro Jahr und die Polen 2023 Arbeitsstunden, während die Deutschen 1386 Stunden durchschnittlich im Jahr arbeiten. Jetzt muss man aber auch sagen, wie ist das Gehaltsgefüge? Kriegt man in Deutschland für weniger Arbeit mehr Lohn? Oder bekommt man in Griechenland die gleiche Menge an Geld oder den gleichen Lohn für doppelt so viel Stunden? Könnte irgendwie was dran sein. Aber nichtsdestotrotz, ohne das jetzt zu weit und zu sehr auseinanderdröseln zu wollen, wie sind da jetzt wo, wie die Verhältnisse und wer wird wie für welche Arbeit entlohnt, ist es ja trotzdem wieder so ein Punkt in diese Leistungsdebatte rein, richtig, aus der Deutschland sich so gefühlt aus meiner Perspektive irgendwie rausziehen will, weil Arbeit neuerdings was Schlechtes ist, was deine Mental Health beeinflusst, das geht gar nicht, ja, und wenn man dann arbeiten geht nach dem Studium oder so, das belegen ja auch diverse Umfragen, da wird man am liebsten Beamter oder Beamtin.
Richtig. Oder Influencer. Und was ich ja so lustig finde zu beobachten, bei LinkedIn ist es insbesondere so, dass Personen wie zum Beispiel jetzt ein Carsten Maschmeyer und ganz viele andere, die vorher mehrere Burnouts hatten, ne, also weil sie halt so viel gearbeitet haben und sich ja auch das, wo sie jetzt sind, erarbeitet haben, ja, dann sagen, ja, es ist wichtig, die mentale Gesundheit, und das ist ja auch, darum geht's mir überhaupt nicht, ne? Und deswegen sollten wir jetzt alle weniger arbeiten. Das sagen immer die Leute, die vorher sich den Rücken rundgebuckelt haben, damit sie da hingekommen sind, wo sie jetzt sind. Und ich finde das insofern total gefährlich, weil dadurch bei den jungen Leuten, ne, so eine Selbstverständlichkeit entsteht. Das heißt, die sehen dann nur, ey, die krassesten Leute da draußen sagen, lass auf die Vier-Tage-Woche gehen, dass sie sich aber vorher das alles hardcore erarbeitet haben. Das sehen die nicht, ne, weil sie das halt vielleicht noch nicht so weit in ihren Erfahrungen an der Stelle sind, dass sie da den entsprechenden Weitblick haben. Und dadurch entsteht, finde ich, auch sehr schnell diese Erwartungshaltung bei Gen Zettlern und Co., dass man halt nur die 4-Tage-Woche arbeitet und dass man halt um 17 Uhr den Griffel fallen lässt. Dabei hat ein Carsten Maschmeyer ja auch über Jahrzehnte nicht um 17 Uhr den Griffel fallen lassen.
Ich glaube, was immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, ist, dass mit das Erfolg immer etwas vorausgeht und das ist harte Arbeit und Entbehrung. Und jemand, der dir erzählt, du kannst wahnsinnig erfolgreich so sein, ohne dich dafür kaputt zu machen, der lügt dich schlichtweg an. Weil du musst ja super viel investieren in eine Sache. Und damit meine ich jetzt nicht finanziell investieren, sondern deine Kraft, deine Zeit, deine
Humanressource.
Genau, dein Wissen und so weiter und so fort, um überhaupt mal eine Sache ans Laufen zu kriegen. Es sei denn, du hast schon diverse Sachen gemacht, hast dein Netzwerk schon, du hast Erfahrung, du musst dich in Sachen nicht mehr reinfuchsen, ob das jetzt rechtliches, vertragliches ist, ob das Produktionsschritte sind, wie auch immer. Also du musst ja Erfahrungen machen, um daraus zu lernen, um dann wiederum besser zu werden. Das gibt dir ja vorher niemand, sondern du musst es dir selber erarbeiten. Und selbst wenn du Business Angels hast oder in so einem Mentoring drin bist oder so, das ist ja wie zwischen Eltern und Kindern. Die Eltern können den Kindern immer sagen, pass auf, wenn du das so machst, könnte es passieren, dass das so und so läuft und das wird nicht gut sein. Oder mach das und das doch, das macht ganz viel Spaß. Das kann man alles sagen, aber das Kind muss immer selber die Erfahrung machen, weil es sonst kein Lernen gibt im Gehirn. Und dasselbe gilt für erfolgreiches oder halt auch eben nicht erfolgreiches Unternehmertum. Es ist gekoppelt an einen teilweise sehr schmerzhaften Lernprozess und viel Müdigkeit. Und das wird, finde ich, auch ganz häufig ausgeklappert in den Darstellungen oder in den Personal Branding Strategien von Unternehmern, die jetzt sehr erfolgreich sind und sich es jetzt leisten können, im wahrsten Sinne des Wortes, sich um sich selbst und ihre Freizeit zu kümmern. Aber viele von denen machen auch noch ganz viel parallel, reden aber auch so. Nicht drüber.
Nee, das ist ja. 1000%. Ne? Also das ist ja immer die Konsequenz von etwas. Ne? Also das, ich finde das auch ganz spannend, wenn du und ich jetzt irgendwie in ein Unternehmen reinkommen und dann kriegen die halt mit, dass wir zum Beispiel dann ab 16 Uhr uns um was anderes kümmern. Dann sehen die aber nicht, dass wir vielleicht infolgedessen von 23 bis 1 Uhr nachts arbeiten oder dass wir am Wochenende arbeiten. Und dann entsteht ganz häufig, habe ich schon gehört, boah Steffi, ich glaube, ich will genau das machen, was du auch machst. Mhm. Da habe ich total Bock drauf, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Und jedes Mal sage ich, ey, nee, sorry, du.
Nee, das musst du wollen. Das ist ja wie mit Montessori. Das ist auch nicht für jedes Kind geeignet. Also du musst schon eine starke intrinsische Motivation haben und auch das Bewusstsein, dass du musst auch leidensfähig sein. Du musst auch wirklich akzeptieren können, es gibt Nachtschichten. Ich habe jetzt mit den Kindern ist es nicht mehr so häufig vorgekommen, aber ich habe bis 2019 tatsächlich Nachtschichten gemacht. Das heißt, ich habe Nächte durchgearbeitet. Ich habe durchgemacht, damit eine Sache fertig wurde. Und das hatte ich dann das letzte Mal gedacht, irgendwie so, wow, das ist mir bei der Bachelor-Thesis das letzte Mal passiert. Und wenn du dann in die Selbstständigkeit gehst, je nachdem, was du machst, also jetzt in unserem Fall das Beratertum, dann schreibst du am laufenden Band Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten. Ja. Immer. Und du kriegst dann halt nicht eine Note für, sondern nur halt eben Geld. Aber es ist genauso anstrengend.
Total. Und ich finde das wirklich so gefährlich für all die Leute da draußen, die immer, also wie gesagt, ich bin da offen für Tage, Woche oder nicht, aber ich glaube halt, man sollte sich einfach wirtschaftlich Gedanken machen, welche Konsequenzen das hat. Also wichtig, natürlich, das stand ja auch in dem Artikel der Bild-Zeitung, natürlich sehnen sich auch die Griechen nach einer 4-Tage-Woche. Ja? Jeder Mensch sehnt sich danach, mehr Freizeit zu haben und gleich viel zu verdienen. Also das ist ja erstmal ein menschlich nachvollziehbarer Wunsch. Ich halte das nur einfach aus der wirtschaftlichen Perspektive oder auch vielleicht aus der Arbeitgeberperspektive für sehr schwierig bis nicht umsetzbar. Warum? Weil es ist ganz einfach, ohne dass ich jetzt wahnsinnig viel Wissen im Bereich BWL und VWL vorweisen kann. Es ist ja so, wenn die Leute, die ich angestellt habe, weniger arbeiten, ja, so, dann kann ich denen ja nicht gleich viel Geld geben, weil dann habe ich ja theoretisch all denjenigen eine Gehaltserhöhung gegeben. So, das, also einfach nur mal jetzt nochmal, um so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Und dieses Geld, das müsste ich ja dann, was ich dann mehr an meine Arbeitnehmer ausschütte, das müsste ich ja an anderer Stelle wieder irgendwo einnehmen. Das heißt, ich müsste dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin ein Kfz-Betrieb, lass es einfach mal, das ist vielleicht das Klarste. So, das heißt, ich müsste demjenigen, dessen Reifen ich jetzt wechsle, das mit in Rechnung stellen. Ich müsste dann sagen, wir werden teurer, weil wir unsere Arbeitnehmer zukünftig in eine 4-Tage-Woche stecken. So, das macht kein Betrieb beziehungsweise die Kunden auch nicht mit. Ja, und das heißt,
nachvollziehbar. Nein, ist für Kundenseite nicht nachvollziehbar. Für Arbeitnehmerseite wiederum ist das so, ich meine, wir leben schon in einem krassen Wohlfahrtsstaat, ne? Also hier kriegt man ganz viel geschenkt und da muss sich irgendwie auch keiner wundern, wenn dieser Anspruch irgendwann entsteht. Also ich weiß gar nicht mehr, wem ist denn diese 4-Tage-Woche eigentlich erst im Hirn entkreucht und fleucht? Wer war das? Wer war das? Komm, da gehen wir hin. Ist ja auch gar nicht der Punkt. Aber dass es wirtschaftliche Konsequenzen hat, dass du einfach in deinem unternehmerischen Controlling das berücksichtigen musst und was das letzten Endes bedeutet, nicht nur für deine Belegschaft, sondern auch für deine Produktion oder für deine Dienstleistung, die du anbietest und das Preisgefüge, was du dafür veranschlagen musst beim Kunden. Naja, so weit denkt man vielleicht nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht.
Ja, eigentlich wie immer.
Super.
Eigentlich wie immer. Ja, vor allen Dingen eine Konsequenz will ich vielleicht auch noch kurz reingeben. spreche auch mit relativ vielen, die im kleinere Betriebe haben oder im Mittelstand tätig sind. Zum Beispiel eine meiner besten Freundinnen, die hat eine Zahnarztpraxis. So, und man kann sich das ja vielleicht vorstellen, wenn man das mal so durchgeht. Die würde jetzt sagen, wir machen nur eine 4-Tage-Woche. Abseits dessen, dass man dann echt ein Issue hätte irgendwann, wenn man am Freitag Zahnprobleme hätte. Ne? Just to raise this point. Dass sie dann sich ja überlegen müsste, weil sie hat ja die Kosten weiterhin. Sie müsste ja auch an dem Freitag die Pacht zahlen. Sie müsste ja auch an dem Freitag Strom zahlen und. Das heißt, eine potenzielle Konsequenz könnte ja auch sein, dass man sagt, ey, da muss ich jemanden entlassen. Ne, weil es haut einfach sonst nicht mehr hin, weil ich brauche ja dann nicht mehr so viele Mitarbeiter, wie ich sie vorher hatte.
Und ich meine, wenn du eine reine Privatpraxis bist, kannst du das umlegen, glaube ich. Aber auch selbst da gibt es festgeschrieben, aber wenn du eine Kassenpraxis bist, also die Kassen, die Krankenkassen werden ja sagen, ah nee, total easy, dann rechnen wir einfach mehr ab.
Ja,
geht ja nicht.
Nee, es ist wirklich so. Deswegen, also wie gesagt, ich bin auch kein Freund davon, jetzt im Falle von Griechenland, wenn sich der Staat dann nur bereichern möchte und deswegen die 6-Tage-Woche schafft, bin ich der Letzte, der sagt, ist eine gute Idee. Ja, aber ich warne nur davor. Ja,
aber was heißt bereichern Griechenland? Also Griechenland hat massive Schulden. Also ja. Es ist dem Land geht es ja nicht gut. So, die müssen ran. Die leben ja seit Jahren in einer Realität, von der ich glaube, dass sie Deutschland bevorsteht. Das merkt hier halt nur noch keiner.
Ja, also ich meine, der Fokus hatte irgendwie geschrieben, er hat die 6-Tage-Woche eine Maßnahme, um Gesetzgebung und Realität anzupassen, genannt. Aber so what, ist ja auch völlig egal, wie man es dreht und wendet. Ich glaube, uns geht es ja vor allen Dingen darum, dass man in diesem Hinterherhecheln und diesem begeisternden Enthusiasmus und Klatschen oder Beklatschen der 4-Tage-Woche vielleicht auch mal ein Müh dran denkt, was das so in Konsequenz heißt für die Arbeitgeber. Das wäre einfach nur ein Appell.
Wäre ich so Arbeitnehmer, ne, und hätte so eine offene Diskussion in meinem Unternehmen irgendwie so, und dann würden da so Leute sagen, ja, 4-Tage-Woche, lass machen. So, dann würde ich immer denken, krass, hat der keinen Bock auf seinen Job? Also,
ja,
manchmal denke ich mir, ist vielleicht auch eine Motivation dahinter. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, hier in dem Laden zu arbeiten. Deswegen fände ich eine 4-Tage-Woche ehrlich gesagt ganz gut, weil dann muss ich nicht mehr so oft hier hin. Also ich weiß, was du meinst. Eine Wahrheit, die auch ganz viele nicht hören wollen, denn ich kenne relativ wenige Menschen in einem Anstellungsverhältnis, die wirklich ganz offen und ehrlich und aufrichtig sagen, ich find's mega geil. Das ist der Job meiner Träume. Ich find's wahnsinnig gut, dass ich finanziell immer limitiert sein werde, weil ich werde auch niemals Einkommensmillionär oder Millionärin werden, weil mein Job einfach finanziell gedeckelt ist. Ich werde maximal noch 5 Stufen aufsteigen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Bude hier Geschäftsführer oder Geschäftsführerin werde, ist relativ gering. Weil ich, weiß ich nicht, bei HR arbeite und da werde ich hier nicht Geschäftsführerin von der Bude. Ist ja auch egal. Aber so jemanden habe ich noch nie getroffen. Ich treffe ich kenne nur ganz viele Menschen, die auch gerne den Hashtag Thank God It's Friday benutzen.
Ja.
Und ich glaube, das sind auch Menschen, die finden die 4-Tage-Woche gut. Um jetzt mal ganz pauschal.
Das ist jetzt schon ziemlich über einen Kamm geschert. Nee, ich weiß total, was du meinst. Ich habe auch an vielen Stellen den gleichen Eindruck. Ich meine, ich gehe da aber auch ein Stück weit vielleicht auch von mir selbst aus. Ich habe damals ja auch, bevor ich gesagt habe, so Marit Jut, schwing de Hut, und ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich ja auch erstmal reduziert. So, ne, habe gesagt so, ey, das mit diesen 5 Tagen, das haut so nicht mehr hin, lass auf 4 gehen. Aber, und jetzt kommt das riesige Aber, ich habe dann weniger Kohle bekommen. So, das ist
klar.
Also, das ist das, finde ich, was in meinem Kopf einfach keinen Sinn macht. Man kann ja, ich kann das total nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe selbst gemacht, sagen, ey, ich brauche so einen Tag, da möchte ich, egal was, ehrenamtlich tätig sein, ich möchte irgendwie auch vielleicht selbstständig irgendwas machen oder ich möchte einfach nur rumgammeln. Ist mir völlig Jacke wie Hose, ne? Aber dann automatisch die Erwartungshaltung zu haben, dass man dann sagt, ja, okay, ich möchte aber das gleiche Gehalt, was einer Gehaltserhöhung gleicht. Und das möchte ich auch noch mal kurz sagen, wenn es um sowas, weil das fand ich besonders amüsant, unser Freund Weselski, ne? So, von dem Club Verdi.
Mr. Streik.
Richtig, mit der roten Krawatte, ne? So, also er ist ja ein besonders lustiger, muss man sagen. Er hat ja ganz, ganz viele Forderungen gestellt, die leider Gottes jetzt ja teilweise auch durchgegangen sind. Könnte ich Stunden mich drüber aufregen. Aber
der Typ ist ein Erpresser.
Ja, vor allen Dingen, er wollte sich ja einfach nur noch mal ein Denkmal setzen, weil er danach ja um mal bei meinem Sprech zu bleiben, Marat Jolschwing de Hoot gesagt hat und sich in die Rente verpisst hat. Aber okay, anderes Ding. Auf jeden
Achtung, Fall. Ich möchte das umformulieren für Rechtsanwälte, die potenziell, ich glaube, der Typ ist ein, ich bin der Meinung, dass der Typ ein Erpresser ist.
Dankeschön.
Das ist klassische Erpressung. Wenn du hingehst und sagst, pass auf, mach das, das, das und das, sonst fahren hier die Züge nicht, ja, dann kannst du zusehen, wie du Bundesrepublik deine Arbeitnehmer von A nach B kutschierst.
Aber das ist doch auch super gut. Das ist doch auch super gut fürs Klima, weil dann haben die Leute noch weniger Bock, mit der Bahn zu fahren. Das finde ich ja auch so
wichtig. Genau,
und noch
mehr Bock, wieder mit dem Auto zu fahren.
Richtig.
Wahnsinn.
Aber das wird ja gar nicht mal so beachtet. Naja,
aber der ist ja jetzt weg. Mal gucken, wer als nächstes kommt. Der hat das aber auch 60 Jahre oder was gemacht, ne?
Ja, und bis zum Ende, wie gesagt, der wollte sich nochmal halt so ein Denkmal setzen. Da bin ich von überzeugt. Aber was ich halt so lustig finde, eine Forderung war ja auch gefühlt die Drei-Tage-Woche für Bahnfahrer und viele andere. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, und das ist wieder sowas, da denkt man ja ungern recht weit. Wer fährt dann an den restlichen Tagen die Bahn? Dann kommt jemand und sagt, okay, dann macht das zukünftig ein Roboter. Künstliche Intelligenz, dies, das. Nee, das wollen
wir in Deutschland. Nee, ist klar.
Nee, und vor allen Dingen, das wollen wir in Deutschland ja aber auch nicht, weil dann nimmt ja dieser Roboter uns die Arbeitsplätze weg. Was wollen wir denn dann? Wer soll denn dann zukünftig diese Bahnen leiten? Kann das mir jemand beantworten?
Genau. Und Roboter sind was ganz Böses. Das ist ethisch nicht gut. Und die fahren uns alle gegen die Wand. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Nächstes Thema, Steffi. Ja. Wir reden hier schon viel zu lang wieder über die 4-Tage-Woche, die hoffentlich nicht kommen wird.
Ja, aber es ist trotzdem schon ganz spannend. Ich hoffe ja darauf, dass sich der Ethikrat wieder einschaltet. Ne?
Ethikrat e.V.
Mhm. Ethikrat e.V. Also beschäftigt euch gerne mal mit dem Ethikrat und gebt mal bitte ein, Vorsitzende Ethikrat WM-Kinder. Macht das einfach mal. Ich möchte gar nicht viel mehr zu sagen. Macht das mal. Das ist wahnsinnig lustig. Naja, so viel einmal zu dem Thema. Wollen wir vielleicht zu Avor kommen?
Ja, beziehungsweise zu dem großen das ist wieder ein schwieriges Wort für Viviane. Themenkomplex TikTok. Oder wie hast du die App letztens genannt? TikTok.
TikTok. Ich finde, das wäre eigentlich ein bisschen schöner, aber gut.
Ja, es geht um eine Marke, die dort vertreten ist. Und zwar, wir wissen gar nicht genau, wie man die ausspricht. Das ist eine Rucksackmarke, Ever oder Ever?
Ja.
Ever, Ever? Forever, Ever? So, und die ist halt auch bei TikTok präsent mit nur einem kleinen Twist, der uns so ein bisschen nachdenklich macht. Erzähl mal, Steffi.
Genau, also dieser Ever Account ist wirklich in den letzten Monaten wirklich durch die Decke gegangen, kann man wirklich so sagen, wenn man sich die ganzen Videos anschaut, da ist kein Video unter 100k, also wirklich, man muss sehr lange nach unten scrollen, damit man auf ein Video
für
kommt.
Für alle Nicht-Marketing-Leute, unter 100.000 Impressions oder Views, ja,
genau.
Ansichten.
Richtig, hat jemand so oft das Video sich anguckt? Nein, so viele Menschen haben das Video gesehen. Naja, auf jeden Fall. Wahnsinnig viele Lück gucken das, Leute, ja. Und das gucken so viele Leute, weil da immer, auch für die Marken, die es vielleicht noch nicht geblickt haben, man muss Personen sehen in TikToks. Und in diesem Fall sieht man eine Person und das ist Belinda. Und Belinda ist eine Angestellte bei Avo und ist eigentlich ihr Account, kann man sagen, ne? Also sie nimmt die Leute mit in ihrem Alltag, macht irgendwelche Übernachtungspartys im Office, reist ihrem Chef hinterher, ohne dass er das weiß. Also es ist wirklich sehr amüsant. So, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, Fifiane. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich derartige Diskussionen schon vor 8 Jahren bei dem größten Kosmetikkonzern der Welt geführt habe und auch bei vielen anderen. Ob es
so, als es noch keine Corporate Influencer gab, richtig, beziehungsweise die noch nicht so hießen.
Richtig, das waren noch Zeiten. Da hat man sich schon Gedanken gemacht damals und ist eigentlich zu keiner Lösung gekommen, wie das immer so ist in dem Land. Ob es so smart ist an der Stelle, sich einen Creator zu schnappen und den als Gesicht der Marke vor die Kamera zu platzieren. Das heißt, eigentlich einen Protagonisten zu kreieren und den natürlich auch dementsprechend zu bezahlen. Und die größte Angst, und das konnte ich auch immer eigentlich nachvollziehen, nur ist man halt, wie gesagt, nicht zu einer richtigen Lösung gekommen, traurigerweise, dass man hierdurch ja eine starke Abhängigkeit kreiert. Und das sind so die zwei Herzen, die man in der Brust schlagen. Auf der einen Seite finde ich den Account auch mega, weil er einfach performt wie Hulle, muss man sagen, ne? Und die sind auch wirklich sehr unterhaltsam und so weiter. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wenn die Belinda sich bald mal denkt, wer seid ihr eigentlich ohne mich? Kurze Frage.
Ich gehe zu Ping-Pong.
Ich gehe zu Ping-Pong. was macht denn ihr dann? Weil die nächste Belinda wird es nicht geben, das kann ich euch jetzt schon sagen, dieser Gedanke von, man nimmt dann einfach wen anders, das ist hochillusorisch, das ist unrealistisch. Das heißt, wird nicht eintreten.
Ich finde, man schafft ein Wahnsinnspotenzial, wenn man eine Marke oder ein Gesicht oder Gesichter an eine Marke koppelt.
Ja.
Und einfach über diese Person ganz galant das Produkt in die Konversation hineinträgt. Ich finde, ein vielleicht vergleichbares Beispiel war für mich immer Tina Müller auf LinkedIn für Douglas. Ich meine, die hat ja auch die Marke und das Unternehmen Douglas präsentiert wie keine andere oder repräsentiert wie keine andere. Jetzt ist sie bei Weleda und sie hat natürlich ihre ganzen Follower, die sie als CEO bei Douglas bekommen hat, jetzt mitgenommen quasi zur Weleda. Ich habe keine Ahnung, wer ihre Nachfolgerin oder ihr Nachfolger geworden ist bei Douglas. Findet für mich auch nicht statt bei LinkedIn. Das heißt, Douglas hat als Marke, jetzt vielleicht nicht als Consumer-Marke, aber als Arbeitgebermarke, als Corporate Brand, wie auch man auch immer das bezeichnen will, einen Wahnsinnsverlust. Dadurch, dass Tina Müller zu Weleda gegangen ist. Und das ist auf der einen Seite, finde ich, immer eine Wahnsinnschance, wenn du jemanden Charismatisches dem es leicht fällt, in die Kamera zu sprechen und der das einfach lebt, der einfach social ist im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es birgt natürlich immer das Risiko, wie auch in so einer zwischenmenschlichen Partnerschaft. Derjenige kann halt mit all dem, was man ihm gegeben hat oder ihr gegeben hat, auch gehen. Ja, das ganze Invest ist dann weg und diejenige nimmt das dann mit zum nächsten Partner oder zu der nächsten Partnerin. Ich finde da auch keine Lösung für, ehrlich gesagt. Ich finde es nur bei einer TikTok, auf TikTok oder bei einer Marke, wie jetzt zum Beispiel Ava, das zu koppeln an eine einzige Person, die jetzt nicht leitend in der Unternehmung ist, sondern eine, ich sag's jetzt böse, reguläre Angestellte, die auch jederzeit wieder gehen kann, das finde ich schon, es ist schon ein bisschen fahrlässig. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie einfach gesagt haben, du, Belinda, mach einfach. Wir haben da keine Ressourcen für. Bestimmt. Und wenn du das da irgendwie machen kannst, dann do it. Ja, vielleicht hat man diese Befürchtung gar nicht, weil es auch einem selbst nicht so wichtig ist, wobei ich das nicht glaube bei dem Erfolg, den sie haben.
Glaube ich auch nicht. Also ich finde, ein paar Tipps kann man schon geben, ne? Also zum einen, ich würde halt wirklich mal drüber nachdenken, kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an, so jemanden, und wenn es nur in klein-klein ist, ein bisschen zu beteiligen, macht durchaus Sinn, ja, um halt einfach einen Anreiz oder ein Incentive zu setzen. Punkt 1. Punkt 2, macht es auch Sinn, wenn dieser Account über diese eine Person so stark gewachsen ist, einfach andere Personen noch mit dazu zu nehmen, ja, in der Hoffnung, dass die sich halt auch irgendwie mitgezogen werden und halt irgendwie vielleicht auch eine Relevanz erlangen. Also das heißt, ich will nur sagen, der Gedanke, eine Person davor zu setzen und zu sagen, ey, mach mal, ist ja eigentlich mega. Das wollen wir ja eigentlich, ne? Dass die einfach mal locker lassen und einfach mal sagen, mach du. Finde ich eigentlich Hammer, ne? So. Weil das zeugt ja auch von sehr viel Vertrauen und irgendwie auch, um nochmal den Purpose unseres Podcasts aufzugreifen, sehr viel Leichtigkeit.
Ich fände es übrigens, also mit der Beteiligung, ne? Also ich meine, man könnte das ja relativ easy auch messbar machen, dass man sagt, ey Belinda, du bist hier so ein starkes Zugpferd, lass das messbar machen, ob wir deutlich einen höheren Absatz haben oder mehr Verkäufe, wenn du deine Sachen machst. Man kann das ja mit Tracking-Links und so weiter und so fort ausstatten.
Ist ja nur bei TikTok. TikTok ist so, würde ich sagen, im
Ja,
Funnel.
TikTok, ja, Nick, TikTok ist schwierig, ich weiß, es ist möglich, es ist kompliziert, aber es ist möglich. Nur ich würde, ja, auf anderen Kanälen kannst du es ja genauso machen, ne?
Ja, also, oder auch einfach mit Views, ne? Du kannst ja auch einfach eine Impression oder ein View bewerten, wie viel das für deine Company halt ausmacht. Also ich glaube auch, da wird es, wenn man möchte, Wege geben, um das irgendwie messbar zu machen. Und ich glaube, das ist ja das, was vielen, glaube ich, auch einfach abgeht, wenn es darum geht, das ist vielleicht auch eine ganz gute Brücke zum nächsten Thema, jemanden zu halten. Dass man sich überhaupt mal Gedanken macht, was motiviert Menschen, in einem Unternehmen zu bleiben. Das ist, glaube ich, was das geht vielen Arbeitgebern leider Gottes immer noch ab. Also ich finde, das beste Beispiel ist, in Agenturen, ich meine, du und ich haben das ja seltsamerweise auch gemacht, im Nachhinein betrachtet, denke ich mir manchmal, warum? Wenn man in einer Agentur arbeitet und dann kommt der Chef rein oder man kriegt eine E-Mail und da steht drin, neuer Pitch als Betreff. So, dann würde ich sagen, sind so 80-90% der Mitarbeiter, dass die schon denken, Alter, auf gar keinen Fall, gar keinen Bock, ne? Wirklich überhaupt nicht. So, und du und ich, wir waren ja irgendwie so angeknipst, dass wir sowas irgendwie auch manchmal ganz geil fanden, dass wir irgendwie es cool fanden, und das stehe ich auch noch hinter. Ich finde das auch nach wie vor, glaube ich, fände ich das cool. Ich liebe es auch heute noch, an Sachen mitzupitchen, weil man sich, finde ich, in kurzer Zeit in so ein Apnoe tauchen begibt zu einer Marke und zu einer Branche.
Total krass,
und
ja.
Und das ist, finde ich, total, das ist so wie, als würde man die andere Gehirnhälfte plötzlich anregen. Ne? Also,
ja,
finde ich total
geil. Also ich habe ja nie gepitcht. Ich habe ja nie offiziell um Budgets gepitcht. Ich habe ja immer einzelne Formate und Strategien gepitcht, die so zwischen Tür und Angel reingeworfen wurden. So, mach das mal, wir wollen das so und so, mach das mal bitte. Und das waren jetzt nicht so, kannst du mal einen Post so, sondern das waren Content-Formate, als es damals noch Content-Marketing gab, da war das gerade on vogue, da hieß das so. Genau. Oder halt, ich meine, was ich ja auch viel gemacht habe, ist Awards, ne? Also tatsächlich Projekte, Formate pitchen vor Award-Juries. ja, also ich kenne die Situation und bin dann tatsächlich auch sehr angeknipst gewesen, weil ich mir davon sehr viel Anerkennung erhofft habe.
Richtig.
Die ich nie bekomme.
Ja, das ist genau der Punkt. Anerkennung kann einmal sein, dass jemand reinkommt und sagt, boah, du bist die Allerbeste. So, oder es kann sein, passend sub, hier kriegst du einen Taui, viel Spaß, gönn dir was. So.
Ja, ne? Aber gut einteilen.
Aber gut einteilen mit dem Eis. So, und das ist, glaube ich, halt was bei Agenturen auch, sich mal so einen Gedanken zu machen. Auf der einen Seite könnte man sagen, gut, that's the business. So, wenn du in einer Agentur anfängst, weißt du, du musst pitchen. Auf der anderen Seite finde ich, man als Arbeitnehmer, man gewinnt dann den vielleicht größten Etat für die Agentur, mehrere Millionen Euro. Es kommt ja durchaus vor an der einen oder anderen Stelle. Und dann sich mal die Frage zu stellen, was hat der Mitarbeiter jetzt davon, außer ein Arsch voll Arbeit, den er demnächst abzuarbeiten hat? Das ist schon eine legitime Frage. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund von intrinsisch motivierten Menschen und war auch selbst so einer. Aber nichtsdestotrotz stelle ich mir im Nachhinein die Frage, warum ich mir das eigentlich reingegeben habe, wenn man dafür eigentlich nichts Positives bekommt.
Ja, und auch auf der anderen Seite für das Unternehmen, Pitches sind total für den Sack. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch, natürlich. Und das sind genau die Leute, da würden niemals dritte fremde Freelancer deine Texte schreiben. Das würde niemals passieren.
Das finde ich immer die unangenehmste Situation, wenn am Ende so kommt, ja, und das Team, was jetzt hier sitzt, ist dann auch das Team, das uns betreut wird. Und dann so, Stille.
Nein.
21,
Grillen 20.
Bis der Chef sagt, ja, genau, also wir würden das dann nochmal mit der kapazitären Situation einmal abgleichen, aber ja, da werden sicherlich Personen vorkommen.
Genau. 8 von den 10 Leuten, die hier sitzen, haben wir als Statisten eingekauft.
Ja, gut.
Was ist denn jetzt eigentlich dein Punkt? Warum reden wir darüber?
Naja, wir kommen ja daher, dass wir gesagt haben, wir sind von Leuten abhängig. So, und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie schaffen wir es denn, gute Leute eigentlich zu binden? Das war eigentlich die Dramaturgie des Themas, würde ich mal sagen.
Ja, Spoiler, bei mir hat das damals nicht funktioniert, mich zu binden.
Spoiler bei mir an vielen Stellen auch nicht, bis ich gemerkt habe, dass ich mir die Anerkennung auch woanders holen kann.
Aber es lag immer an uns, nicht an den anderen.
Immer, immer. Das kann man sich generell mal merken, das ist allerdings wirklich ernst gemeint, wenn Leute aus der Gen-Set immer sagen, boah, es sind so viele Red Flags. Vielleicht auch einfach mal sich selbst so ein bisschen keck hinterfragen, ne? So.
Das könnte man auf jeden Fall machen. Aber ja, also es schmeißen teilweise viele High-Performer irgendwie hin. Was uns übrigens auch zum nächsten Thema bringt. Ja, die Kölner Oberstaatsanwältin hat hingeschmissen.
So sieht's aus. Und zwar in einem, würde ich mal sagen, der bekanntesten Fälle in Sachen Finanzkriminalität der letzten Jahre. Und zwar im Cum-Ex-Skandal. Der Cum-Ex-Skandal.
Der Cum-Ex-Skandal.
Wie sollen wir es sagen? Gleicht aus meiner Perspektive einer ganz, ganz schlimmen Sachaufgabe, die ich niemals in diesem Leben bewältigen können werde. Ja,
ja, sagen wir mal so, es geht im weitesten Sinne um eine sehr krasse und große Form der Steuerhinterziehung, die der Bundesregierung seit 2002 bekannt war. Das ist sehr kompliziert. Der deutsche Staat, aber auch andere Staaten wurden um mehrere Milliarden Euro Kapitalsteuer betrogen. Und man tut sich irgendwie, insbesondere auch in Deutschland, wahnsinnig schwer damit, da jetzt mal genau die Hintergründe irgendwie zu ermitteln. Und die Oberstaatsanwältin hat jetzt gesagt, leck mich doch und so weiter in der Tasche. Ich mach das nicht. Ich gehe jetzt Tauben züchten. Oder nee, was macht sie jetzt?
Nee, sie ist ja jetzt, sie möchte sich ja weiterhin einsetzen gegen solche ja. Fälle der Finanzkriminalität, aber halt nicht mehr als Oberstaatsanwältin, weil sie halt genau. gesagt hat, in jetzt sehr kurz, ich kann da übrigens auch nur das Interview empfehlen, was sie dem WDR gegeben hat, da erklärt sie das, finde ich, eigentlich nochmal ganz gut und auch in diversen anderen Artikeln, warum sie halt sagt, ey, ich habe meinen Job als Oberstaatsanwältin geliebt, ich war mit Herz und Seele Oberstaatsanwältin, aber dieser Fall hat mir alles an Motivation rausgezogen, was ich hatte für die Jahre bis jetzt und auch für alle zukünftigen, weil sie halt gesagt hat, auch wieder sehr verkürzt, ich habe alles dafür getan, um diesen Fall aufzulösen, aber es gibt die ein oder andere Stelle, da merkt man, da scheint das Interesse daran, diesen Fall zu lösen oder aufzuklären, nicht sonderlich groß. Und ich habe einfach keine Lust mehr, ständig meine Energie da rein zu investieren, obwohl mir die ganze Zeit nur Stöcke zwischen die Beine gehauen werden.
Komisch. Ganz, es gibt in Deutschland find ich auch Kräfte, komisch. Die dagegen wirken.
Also habe ich auch noch nicht erlebt.
Nicht vorstellen.
Nee.
Gerade bei Finanz- und Steuersachen, das habe ich.
Da sind wir sehr offen also eigentlich.
Ein Rätsel. Ja. Wir sind doch alle so wahnsinnig aufrichtig in diesem Land. Ja, hier.
Wir machen haben uns ehrlich.
Wir sind das Land mit der höchsten Steuerlast in der Welt. Und wir kriegen, und wir sind immer so hinterher. Also Steuerdelikte werden härter bestraft als Sexualdelikte zum Beispiel. Ja, also da sind wir ja, da kommen wir ja immer mit dem ganz großen Besteck um die Ecke, wenn es um die Kohle geht. Ich finde es auch immer wahnsinnig witzig. Du wirst dieselbe Erfahrung gemacht haben als Selbstständiger insbesondere. Wenn wir mit dem Finanzamt zu tun haben oder in irgendwie in Korrespondenz sind, ja, die wollen was von uns.
Run.
Beziehungsweise umgekehrt, wir wollen was von denen. Wir brauchen eine Auskunft, wir brauchen eine Unterlage, wie auch immer. Ey, das ist ja, also da kannst du wirklich einen Baum beim Wachsen zugucken, so lange wartest du. Aber wenn die was von dir wollen, dann sind sie ganz, 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 ganz schnell. Ja, und insofern irgendwie ist das ein bisschen konträr zu der Nummer, die in der Cum-Ex-Sache abgegangen ist. Und ich finde es auch daher wahnsinnig schade. Also es ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen auch für die anderen Staaten, die da involviert waren, dass die Oberstaatsanwältin, die in dem Fall ermittelt hat, hinwirft. Sie geht jetzt zu einer NGO als Geschäftsführerin, die Finanzwende heißt und die, ja, die beschäftigt sich halt auf ehrenamtlicher oder auf NGO-Basis mit dem Thema Finanzkriminalität. Aber ey, finde ich, ist krass.
Ja, ist total krass.
Wer ja auch da ein kleines bisschen involviert gewesen sein soll. Hust, Räusper, ist der Olaf Scholz.
Aber das ist gar nicht so schlimm, dass der Olaf da drin verwickelt war, weil der ist ja jetzt bei TikTok.
Er ist jetzt bei TikTok, der ist jetzt Influencer, Bundeskanzler-Influencer. Der macht da jetzt coole Sachen, einfach um der AfD was entgegenzusetzen zu haben, zum Tun. Allerdings muss ich sagen, das ist so ein bisschen Politikstrategie für TikTok auf Wish bestellt. Das ist irgendwie ganz schlimm zum Angucken, was er da. Ja, ich weiß auch nicht, der scheint ja auch niemanden irgendwie Professionelles zu haben, der sich damit drum kümmert. Ist das jetzt der TikTok-Praktikant, der da im Bundeskanzleramt irgendwie rumwuseln darf? Weil das kann keine professionelle Agentur sein, die das macht. Und wenn doch, dann, ist schon nicht so die beste Referenz.
Ja, also ich glaube mir ja vorstellen zu können, wie es gelaufen ist. Also da hat irgendwer gesagt, das mit der AfD, ne, das ist schon schwierig so. Wir können uns jetzt
so erfolgreich sind.
Ja, wir können uns jetzt TikTok. Ja nicht ernsthaft mit denen auseinandersetzen, weil das macht man ja in Deutschland nicht, wie wir alle wissen. Was können wir denn machen? Ey, ich habe voll die gute Idee, weil
wir sagen den Amerikanern, sie sollen die App löschen.
Dazu kommen wir gleich noch, ja. So, und zuzüglich zu dieser Idee kam dann noch eine andere Idee auf, nämlich, ey, voll krass, die gehen ja bei TikTok so ab, die AfD, lass das auch machen, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, bei TikTok darf man nur rumblödeln, damit das funktioniert. Ja, man muss.
Es muss lustig
es
sein.
Es muss ganz krass humorvoll sein und ja. Alles an Inhalt und an potenzieller Relevanz von Inhalten können wir vergessen. So, und das heißt, das erste TikTok, das fand ich wahnsinnig repräsentativ für diesen Auftritt. Da ging es ja um seine komischen Aktentasche, die sieht übrigens aus wie so eine Lehreraktentasche. Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten.
Die waren alle von der gleichen Marke, die gab es in Schwarz und in Braun.
Richtig.
Und die Advanced-Lehrer, die hatten an der Tasche vorne so Schnallen für ihren Knirps. So, und vorne rechts in der Tasche war immer eine Packung mit Kreide und das kleine Lehrerbuch. Und auf der anderen Seite waren reingesteckt die ganzen Kullis. Der rote Stift, der blaue Stift, der schwarze Stift. Ich kenne das.
Und dann war immer, wenn der Lehrer reingekommen ist, haben immer alle, oder vielleicht auch nur so Monks wie ich, direkt geschaut, ob da oben so man die Hefter sieht von den Klassenarbeiten. Dann wusste man, Scheiße, die hat die korrigiert am Wochenende.
Und diese Taschen müssen unfassbar schwer gewesen sein. Ich stelle mir gerade vor, wie der Scholz morgens ins Bundeskanzleramt irgendwie läuft und alle stehen da so, guten Morgen, Herr Scholz.
Und drücken die Stühle zur Seite. Ja, nee, auf jeden Fall. Obwohl, ich glaube, das war nur bei unseren Schulen so. Ich glaube, an anderen Schulen musste man das nicht machen. Naja, auf jeden Fall, dieses erste TikTok. Da ging es um diese besagte Aktentasche. Und der Titel war so ungefähr POV, du bist die Aktentasche des Kanzlers. Und
so, jetzt erklär bitte, was POV heißt. Es heißt nicht POV. Also viele denken irgendwie, oh, POV?
Schreibe ich einfach mal, kommt bei anderen auch voll gut an. Nein, das heißt Point of View. Das heißt, man möchte in diesem TikTok eine bestimmte Perspektive von, in dem Fall jetzt einen Gegenstand, einnehmen und abbilden. So,
genau.
Das Problem ist nur, wenn man das Format, das man benutzt, nicht richtig durchdringt, gedanklich und intellektuell, dann kommt dabei sowas raus, wie in diesem Fall. Heißt, man hat einfach ein TikTok gemacht aus der Perspektive von irgendwas oder irgendwem, aber auf jeden Fall nicht aus der Perspektive von diesem besagten Aktenkoffer oder Aktentasche, was schon mal zeigt, nicht so ganz auf der Höhe. Und dann hat man, es gibt sogenannte Schutzzonen, vor allen Dingen bei Videocontent. Die sind oben und unten in der Regel bei Videos.
Also die Ränder.
Die Ränder, und da liegen andere Elemente von den Plattformen drüber, sodass man diesen Text dann nicht gut sehen kann. Was ist mit diesem Text von besagtem TikTok passiert? Es war unten in der Schutzzone, man konnte es nicht lesen. Und das ist alles, was das schreit in mir, ich möchte nicht. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei den Usern. Ich fand die Kommentare darunter ehrlich gesagt total toll und lustig. Es hat einer drunter geschrieben, ist in der Tasche auch der Rücktritt vorhanden? Die Tasche hat schon mehr erlebt, als er vergessen hat. Wie wäre es mit einer Reisetasche, zum Beispiel für den Rücktritt? So, und das waren lauter Kommentare darunter.
Ja, genau. Und er hat ja dieses What's in my bag-Format irgendwie versucht. Also sagen wir mal so, What's in my bag ist halt 1000 Jahre alt, kommt originär vom YouTube, wo viele, ich weiß gar nicht mehr, welches Magazin es war, aber eines dieser Lifestyle-Modemagazine hat mal damit angefangen, große Celebrities zu fragen, was ist denn in deiner Handtasche? Also diese Celebrities, die waren irgendwie im Studio bei irgendeinem Magazin, Elle, Vogue, hast du nicht gesehen, um Content zu drehen. Und dann ist irgend so ein Pfiffiger mal auf die Idee gekommen, was ist denn alles in deiner Handtasche? Weil das interessiert die Leute. Es ist ja natürlich total bescheuert, ne? What's in my bag? Was ist in deiner Handtasche? Aber das wollen die Leute wissen, was Beyoncé oder wer auch immer in der Handtasche hat. So, und dann wurde halt dieses Format so berühmt, dass die Leute echt angefangen haben, da natürlich dann auch irgendwie kuratierte Inhalte, aus ihrer Handtasche rauszuholen. Und dann waren da zufälligerweise auch immer Produkte bei, die sie selber irgendwie promoten.
Keine
und
verrotzten Taschentücher.
Tolle, keine verrotzten, also nichts, was man realistisch wirklich in der Tasche hat. Vielleicht auch ein bisschen so Geldbeutel und Desinfektionsmittel, Lippenstift, Handy. Ja, aber dann hatten sie auch plötzlich alle Kosmetikartikel drin. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat der Olaf das auch versucht. So, nimmt dann halt seine leere Aktentasche und holt dann einen Aktenordner oder so einen Hefter, Stifte und ein Tablet raus.
Wow.
Und jeder denkt sich so,
wann kommt die scheiß Pointe, Mann?
Ja, cool. Ja. Danke für die Info. Und jetzt? Ja. Also nicht verstanden. Und ich meine, die AfD macht ja auch völlig was anderes. Ja, wir haben das ja im letzten Podcast oder im vorletzten gesagt. Die Bundestagsreden und ich nenne sie mal die Performances von denen im Bundestag, die sind ja wirklich so rhetorisch strukturiert, dass man daraus Skits beziehungsweise kurze Snippets für TikTok nehmen kann. Und ich glaube, das hat man nicht verstanden. Also, böse Zungen behaupten, junge Leute fänden die Inhalte der AfD auch interessant, weil sie die auch ganz oft ausgespielt bekommen. Andere sagen, das muss ein Hack sein, deswegen verkaufen wir das jetzt an die von China irgendwann.
Das kam ja, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen erst raus. Das ist ja wirklich tragisch, wie viele junge Leute die AfD auch wählen. Ne? Also ich glaube, bislang konnte
würden.
Wählen würden, wichtiges Wort. Aber das zeigt ja eins, bislang wurde immer gesagt, ja gut, ne, das heißt ja alles nichts. Ne, wenn die da viele Views kriegen, lass mal die Wahl kommen. Klar, das kann auch so sein. Ne, wir können uns jetzt alle darauf ausruhen, dass wenn die Wahl dann da ist, dass alle ihre Meinung ändern und sagen, ey, ich habe zwar immer gesagt, ich würde die AfD, aber jetzt doch nicht mehr. Lass uns darauf hoffen. Ja, aber man muss ja trotzdem der Realität ins Auge sehen. Die haben irgendwie mittlerweile wahrscheinlich über 500.000 Follower bei TikTok. Und erstaunlich viele junge Menschen, weil bislang war ja so, das ist die Partei für den alten weißen Mann, würden diese Partei wählen. Ja, und ich finde es halt einfach so schade, weil man sich damit wieder total die Chance irgendwie entgleiten lässt, ja wirklich junge Leute mal auch für Politik zu begeistern. Das wäre ja eine riesige Chance, dem auch wirklich was Gutes entgegenzusetzen. Und das Einzige, was kommt, ist Poff aus der Aktentasche des Kanzlers. Oder ich möchte kurz ein Statement zitieren von dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Wir müssen dahin gehen, wo die Bürgerinnen und Bürger hingehen, um sich zu informieren. Stopp. Erster Punkt. Dieses Zitat oder diesen Spruch, den haben du und ich. Ich würde mal sagen, 2000 in Präsentationen geschrieben. Punkt 1. Ja. Punkt 2. Da steht, um sich zu informieren. Ihr informiert doch gar nicht. Das ist doch das eigentlich Schlimme.
Das ist ja keine Information. Also was heißt es, um sich unterhalten zu lassen? So. Und blöderweise sind da auch Informationen teilweise mit drin. Ganz kurz. Die AfD hat bei TikTok 412.000 Follower, die SPD 128.400, stand jetzt. Die FDP 35.000, die CDU 20.000 und die Grünen 4.300. Also es ist, vor allem, ich finde was ich daran so schwierig finde, man hat wirklich jahrelang über die sozialen Medien gelacht, die verteufelt. Ich glaube, die Aigner war es ja damals, die dann gesagt hat, nee, ich will nicht mehr auf Facebook sein, nur um sich dann irgendwie 3 Jahre später da wieder anzumelden. Man hat das einfach nicht ernst genommen. Man hat es auch damals schon 2008 nicht wahrgenommen bei der Bundestagswahl, als man Barack Obama zum Vorbild hatte. Man hat den belächelt dafür, ja, und jetzt irgendwie gefühlt 150 Jahre später kommt das hier halt auch irgendwie an, dass soziale Medien offensichtlich auch eine Wirkkraft haben. Jetzt ist es blöderweise TikTok. Aber zu unterstellen, das finde ich ja auch wiederum schwierig, ne, dass man sagt, okay, der Grund dafür, dass in diesen Umfrage, in diesen Prognosen, Wählerprognosen, die jungen Leute angeben, sie würden mehrheitlich AfD wählen und ihr Hauptinformationskanal sei TikTok. Also daraus den Schluss zu ziehen, weil die TikTok gucken, wählen die AfD, das ist für mich so ein bisschen übersetzt wie, die jungen Leute sind so dumm,
ja,
dass sie auf Basis von TikTok-Videos eine Wahlentscheidung treffen.
Ich finde es auch grundsätzlich, und ein Politikberater, das fand ich ganz lustig und genauso erlebe ich es auch, der hat gesagt, nachdem die Dominanz der AfD breiter bekannt geworden ist, ist eine regelrechte TikTok-Panik in der deutschen Politik ausgebrochen. Und genau so sieht's aus. Man hat ganz schnell geguckt, wir müssen irgendwas machen. Wo kriegen wir irgendwie Leute her? Und dann hat sich Olaf Scholz oder Olaf Scholz Team, so what, überlegt, ey, voll die gute Idee. Jetzt einfach Younes Zaro mit reinnehmen. Für alle, die Younes Zaro nicht kennen. Das ist, glaube ich, der größte TikToker in seiner Followerschaft Deutschlands oder zumindest einer von denen. Und der ist so bekannt für so, ich würde mal nennen, visuelle Effekte im weitesten Sinne. Und der ist dann jetzt mit bei dem Account dabei. Und da muss ich ehrlich sagen, sowas erwarte ich einfach nicht von meinem Bundeskanzler. Ich weiß, das ist vielleicht oldschoolig, aber sowas möchte ich einfach nicht sehen. Wie die da das Handy in die Mitte tun und dann mit den Köpfen irgendwie da drüber. Zumal er ja erst gesagt hat, keine Angst, ich tanze nicht. Ich finde das gar nicht so weit davon entfernt, ehrlich gesagt.
Ich finde es auch, ich finde es schwierig. Das ist so, ja, man verliert so den Respekt.
Ja, genau.
Also nicht, dass ich vor Scholz hier wahnsinnig Respekt gehabt hätte. So, ich weiß nicht, ist nicht mein Dude. Irgendwie finde den wahnsinnig uncharismatisch und unsympathisch, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Wenn er wenigstens gute Politik machen würde, beziehungsweise man den Eindruck hätte, er hätte den Laden irgendwie im Griff, dann wäre das ja auch okay. Aber das fühlt sich wirklich nicht gut an. Im Übrigen, kleiner Nachtrag, ich rede von der US-Präsidentschaftswahl beziehungsweise dem Wahlkampf 2008. Nicht, dass jetzt irgendwer denkt, die Wilde hat sie nicht mehr alle 2006 war nicht. 2006 habe ich Abitur gemacht, das war auch ein sehr wichtiges Ereignis, aber nicht so wichtig wie das, über das wir gerade reden. Ja.
Ja,
hattet ihr eigentlich ein Abi-Motto?
Ja, aber ich weiß nicht mehr welches, weil ich habe ja meine Schule gehasst.
Ach so, bei mir war es Abitur, weltmeisterlich ins Leben. war WM gerade.
Ja gut, aber das ist eigentlich ganz, ganz, ganz remarkable.
Das war die WM, ja, ne, also da ja, ich
so. Nur gut. Also, man muss sich einfach nur vergegenwärtigen, der viralste Moment von Olaf Scholz in den sozialen Medien war die Augenklappe. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann weiß man eigentlich, wo man steht.
Ich finde, das hatte irgendwie was.
So verwegen, ne? So ein bisschen.
Ja, so, ich meine, so eine Augenklappe, das ist so das ein bisschen so, way, Bösewicht, aber auch ganz interessant. Hey, wer bist du denn? Nee, okay, also das habe ich auf gar keinen Fall gedacht. Okay, lass uns ganz kurz zu einem anderen ernsten politischen Thema zurückkommen. Es geht immer noch um TikTok. Die USA haben sich gedacht, boah, kein Bock, dass TikTok in Amerika so erfolgreich ist und 170 Millionen User hat, während die Bude irgendwie in der Hand der chinesischen kommunistischen Partei ist und damit in der Hand des Erzfeindes.
Und Ernstfeind.
Aber einen Ernstfeind gibt es bestimmt auch irgendwo. Das ist so wieder das Worst-Case-Szenario.
Das Worst-Case-Szenario, aber dieser Witz ist auch so alt.
Jedenfalls, man hat in der Vergangenheit dann TikTok halt gesagt, ey, pass auf, beziehungsweise man hat ByteDance gesagt, entweder ihr verkauft die Bude an und damit ist die Bude dann mehrheitlich in nicht chinesisch-kommunistischer Hand, oder wir machen den Laden hier in Amerika zu. Dann können wir mal sehen, wo ihr wieder 170 Millionen User herkriegt, und haben dazu jetzt auch im Senat ein Gesetz verabschiedet. Dieses Gesetz soll halt eben ByteDance dazu zwingen, die TikTok mehrheitlich zu verkaufen. ByteDance sagt, wieso denn, 60% der Anteile sind doch eh in ausländischer Hand. Allerdings muss wohl der Einfluss der Chinesen und damit der kommunistischen Partei deutlich größer sein, auch wenn sie in Peking sitzen, aber es ist eine Situation, die, glaube ich, so nie da war, und ich empfinde sie auch ein bisschen krasser sogar als die Anhörung von Zuckerberg damals.
Ich auch, ja.
Also das ist ja völlig verrückt, auch dieses so, die Amerikaner sagen, ja, dann gibt es TikTok hier halt nicht mehr im schlimmsten Fall. 170 Millionen User, wie genau will man das jetzt bewerkstelligen, nur damit ich mir das vorstellen kann?
Ja, so über Nacht, weißt du, da kommt so ein Heinzelmännchen und löscht die App von den Handys. So wird das sein, wir wissen es alle nicht.
Santa Claus,
richtig. Wie man das bewerkstelligen möchte. Aber es ist auf jeden Fall auch, finde ich, etwas, das noch gar nicht so die Präsenz in Deutschland in den Medien hat. Weil das eigentlich, finde ich, total spannend, ehrlich gesagt, auch ist. Jetzt neben der Tatsache, dass es ein krasser, irgendwie auch politischer Einschnitt ist, egal wie man das jetzt sieht, hätte es einfach auch ein total, also, oder als offene Frage, was würde es für Deutschland bedeuten, wenn 170 Millionen Nutzer in den USA kein TikTok mehr hätten?
Die deutschen Influencer hätten keine Trends und Memes mehr, die sie nachmachen könnten.
Stimmt, oh nein. Armer
Nein, Scholz. Ich finde, also wie stellen wir uns das jetzt vor? Also 170 Millionen Amerikaner haben diese App auf ihrem Smartphone, und dann was? Also dann kann man die App nicht mehr runterladen im App Store.
Genau, gebongt. Ist die nicht mehr im App Store.
Ja. Man kann die nicht mehr updaten, auch gebongt. Aber wie kriegst du denn dann die aktuelle Version runter? Macht das dann die CIA oder FBI mit so einem krassen Hack irgendwie?
Ja, mit so einem ID-Assistenten, wo man sich so anmelden muss. Ja, ich verstehe das auch alles nicht. Also ich finde das wirklich total spannend, weil es natürlich auch, also überhaupt der Gedanke, dass man so einem riesigen Unternehmen als Staat sagt, passens Opiup, ne? Du hast jetzt ein Jahr Zeit und dann take it or leave it, ist einfach schon total heftig. Und es kam ja, wenn ich mich recht erinnere, kam ja schon mal so eine ähnliche Geschichte, war ja da. Und dann ist das aber am Ende ja nicht vors Gericht gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Das heißt, dieses Begehren, da ich dann zwar eingreifen zu wollen, ist ja nicht zum ersten Mal da. Ne? Und dieser Konflikt schwelt ja schon seit ein paar Jahren.
Ja, und dass das jetzt so kurz vor der nächsten US-Präsidentschaftswahl irgendwie
noch mal
Zufall,
Thema ist, das ist
ein ganz großer Zufall.
Ja, total. Ja. Ne? Weil das ist ja auch eine ihrer Hauptsorgen, dass da eine politische Einflussnahme stattfinden. Genau, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das Vorhaben scheiterte damals vor allem daran, dass US-Gerichte in den Plänen für ein TikTok-Verbot einen Verstoß gegen die in der US-Verfassung verankerte Redefreiheit vermuteten. Auch ein aktuelles Gesetz im Bundesstaat Montana, das TikTok dort aus den App-Stores verbannen sollte, liegt deswegen auf Eis. So, Trump ist inzwischen von den Verbotsforderungen abgerückt. Wahrscheinlich ist er abgerückt, weil er sich wegen dieser Pornodarstellerin nochmal kurz in sich gehen musste.
Ja, der hat, glaube ich, gerade andere Themen.
auf dem Plan, auf der Agenda.
Aber ist ja. das nicht krass, wie was für einen Einfluss so eine App hat? Also ja, jetzt nicht nur in den USA natürlich, aber auch, ich meine, hier in Deutschland.
Ja.
Das ist schon, also dieser Content Graph, ich meine, es ist nicht die App, sondern es ist der Algorithmus, der dahinter liegt und der halt eben dafür sorgt, dass wir Inhalte, die wir präferieren, egal ob wir die jetzt gut oder schlecht finden, aber die wir oft gucken, lange angucken, uns immer wieder und verstärkt ausspielen und damit quasi ne, unsere Präferenz bestärken, verstärken. Und das ist, es hat was.
Es ist Fluch und Segen, so würde ich es mal nennen. Es ist für eine Marke wie Evo, ist es ein Segen, weil wenn du guten Content machst, wie gesagt, losgelöst davon, wie man da jetzt vor der Kamera sieht, dies, das, dann kriegst du die ganze Zeit Virals und wirst die ganze Zeit Leuten angezeigt.
Ja, auch für die gesamte Musikindustrie, ne?
Genau, richtig.
TikTok wäre nichts ohne die Lieder.
Ja, obwohl sich natürlich auch so Unternehmen wie Universal und so rausgezogen haben, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber also wenn man sich zum Beispiel mal auch so bei Spotify gibt's ja immer diverse Playlisten, das dann zum Beispiel, ich erfinde jetzt mal was Freaky Friday, und das speist sich ja zu 80% aus TikTok. Ne? Also die Songs, die da drin sind, die kennt man von dieser Plattform. So, das fällt vielleicht Leuten nicht auf, die da nicht sind, aber Leute, die bei TikTok sind, erkennen das innerhalb von einer Sekunde. Aber ich weiß total, was du meinst. Also ich habe das extremst stark gemerkt, als die Pandemie da war. Weil dann gab es ja diese Diskussion, es gibt Aluhutträger und es gibt nicht Aluhutträger. Und die Aluhutträger, die haben bei TikTok ständig halt Inhalte ausgespielt bekommen, die sie bestätigen in ihrer Ansicht. Und wenn man sich mal ein Video von diesen Aluhutträgern zu Ende angeschaut hat, kommt man ja wirklich instant in diese Bubble rein. Und wenn man da einmal drin ist, das ist wie eine Sozialstudie, sich da mal die Kommentare drunter anzuschauen, da wird dir schlecht und es stellen sich alle Nackenhaare dieser Welt hoch.
Ich meine, es ist ja im Grunde genommen die Skalierung und Automatisierung von dem, was Menschen tun. Also wir rezipieren ja auch nur die Medien und die Sachen, die unseren Ansichten oder unsere Thesen bestätigen, die wir im Kopf haben oder unsere Ansichten stützen. Wir sind auch meistens enger nur mit den Leuten befreundet, die in die gleiche Kerbe schlagen. Wir gucken im Fernsehen, wenn man das noch guckt, lineares Fernsehen, die Nachrichtensendungen, die auf die eine oder andere Weise eine Färbung haben, die uns eher dient. So, und ich meine, das tun wir so oder so, weil jeder konträre Ansatz und alles, was dagegen spricht, verursacht bei uns im Gehirn Feuerwerk und Störgeräusche, die wir nicht gebrauchen können. Genau, das ist unangenehm, wenn uns jemand vom Gegenteil überzeugen möchte, obwohl wir uns doch in so mühevoller Kleinarbeit unser Weltbild zurechtgebastelt haben.
Ja,
und dann kommt da irgendwer an und sagt, du, ich glaube, das ist nicht so. Hat übrigens, kleiner Einschub, Julian Zietlow auch letztens wieder versucht, nur um den mal wieder reinzubringen in den Podcast. Also es scheint so zu sein, dass der Junge irgendwie auf so einer drogeninduzierten Psychose kleben geblieben ist, was nicht witzig ist. Aber das ist ja auch ein völlig anderes Thema. Ich wollte jetzt einfach nur einen schönen Abschluss finden.
Ja. Dafür, dass wir wieder mal den gesamten Start.
Habe den ganzen Start wieder ans Bein gepinkelt, ne?
Ja, gut. Ne? Dafür sind wir ja auch ein bisschen bekannt. Und also Viviane und ich haben gestern Abend ungefähr 8 Trilliarden Stunden damit verbracht, einen neuen Namen für den Podcast zu finden. Kleiner Spoiler, wir werden all diese Namen bei LinkedIn einmal veröffentlichen. Einfach nur, damit ihr auch mal endlich über ein bisschen was lachen könnt.
Genau. Und auch vielleicht als Inspiration, wenn ihr auch einen Podcast machen wollt, aber einfach keinen Namen habt. Wir haben wirklich für jede Branche alles dabei. Wirklich für alle.
Ja. Man beachte nur, kleiner Spoiler an der Stelle oder kleiner Disclaimer, die Markenrechtssituation an der Stelle. Und abseits dessen wollen wir, weil wir, das freut uns wirklich total, wöchentlich ganz tolle Nachrichten bekommen, dass ihr da draußen unseren Podcast so mögt. Ich werde ganz ernst, weil mich das wirklich total freut. Aber ein Call to Action an der Stelle, ja, wenn ihr den Podcast doch so mögt, ne, wäre es total toll, wenn ihr eine dementsprechende Bewertung schreibt bei Apple Podcast oder zumindest, und das ist sehr schnell gemacht, wir haben das mal gestoppt, unter 2 Sekunden, ja,
bei Spotify.
Spotify die 5 Sterne und so angeht. So, das so genau. Als kleine Handlungs-
kann man bei Apple Podcast auch. Man muss keine Bewertung schreiben, man kann einfach nur die 5 Sterne drücken, wie bei Spotify. Und genau, wenn ihr Themen habt, dann schickt die gerne rein. Zwischendurch lassen wir uns durchaus inspirieren. Die meisten Menschen wollen nicht, dass wir dann den Namen dazu sagen, weil das auch teilweise ein bisschen so prekäre Themen sind. Aber scheint Menschen zu geben, die sich dann wahnsinnig dran erfreuen, wenn wir darüber reden. Wir machen das sehr gerne. Also, her mit den Themen, fleißig bewerten und jetzt tschüss.